Ich freue mich, dass ich heute endlich wieder mal hier im Gottesdienst sein kann. Ich habe den Gottesdienst vermisst und ich habe auch euch vermisst. Und ich freue mich deshalb ganz besonders über jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Und hier habe ich ja immer den besten Platz, hier kann ich ja alle sehen. Vor allem ist es schön, jeden so komplett hier zu sehen. So ganz. Dazu habt ihr euch heute Morgen aufgemacht. Ihr seid auf dem Bett ausgestanden, habt vielleicht noch gefrühstückt und seid hierher gekommen. Und wenn ich das so richtig sehe, habt ihr auch alles mitgebracht. Kopf, Hand und Fuß und so weiter. Alles da. Bei uns zu Hause hätte man gesagt, der ganze Kerl. Natürlich gilt das auch für die Frau. Und so wie ihr heute hier seid, gehe ich mal davon aus, wollt ihr euch auf den Gottesdienst einlassen. Aber was ist das eigentlich, Gottesdienst? Ihr wisst ja, ich gehe ab und zu mal zu Wikipedia, das ist immer so meine erste Quelle, wenn ich mir eine Erklärung suche, und da war ich auch diesmal. Und Wikipedia sagt, ein Gottesdienst ist eine religiös motivierte Zusammenkunft von Menschen mit dem Zweck, mit Gott in Verbindung zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben oder Opfer zu bringen, beziehungsweise eine auferlegte religiöse Pflicht zu erfüllen. Er kann in eigens vorgesehenen Räumlichkeiten, wie Gotteshaus, Kirche, Synagoge und so weiter, stattfinden, wie auch im häuslichen Bereich oder in der freien Natur. Das Wort Gottesdienst entspricht dem lateinischen Begriff Kultus, das heißt Verehrung, und bezieht sich vornehmlich auf religiöse Feiern im Christentum, wird aber auch für andere Religionsgemeinschaften verwendet, die gemeinsame Gebete verrichten. Das haben wir ja auch gemacht. Judentum oder Islam. Und oft folgt ein Gottesdienst einem Ritus, der durch einen überlieferten Ablauf oder durch Festsetzung durch eine religiöse Instanz vorgegeben ist, wie etwa die katholische Liturgie oder die evangelische Agenda. Bei entsprechenden Zielsetzungen gibt es aber auch spontane oder wenig strukturierte Zusammenkünfte, die man als Gottesdienst bezeichnet. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, kann man was mit anfangen, aber ist doch eigentlich ganz schön ernüchternd. Ich muss sagen, so wirklich gefällt mir diese Beschreibung nicht. Das wirkt auf mich so, als sei Gottesdienst eine reine Formsache. Naja gut, man kann natürlich auch über die Form sprechen, und das passiert ja auch in letzter Zeit sehr häufig. Gerade die Landeskirchen, die haben ja das Problem, dass durch ihre lange traditionelle Form immer wieder so der Gedanke kommt, vielleicht käme ja noch jemand, wenn wir etwas moderner würden. Wir Freikirchen, wir sind ja etwas moderner, aber auch dort wird immer mal wieder über die Form gesprochen. Und wer schon länger dabei ist, der hat auch schon die ein oder andere Form, wie so ein Gottesdienst abläuft, kennengelernt. Vieles ist moderner geworden, offener, hat sich der Zeit angepasst. Aber auch das macht meines Erachtens nach den Gottesdienst nicht aus. Da das heute ja eine Predigt ist, bietet es sich an, mal in der Bibel nachzugucken, und das habe ich auch gemacht. Denn da kommt die Information von dem, der es uns am besten sagen kann, von Gott selbst. Ich lese Römer 12, Vers 1 bis 2, zunächst aus der Guten Nachricht Übersetzung. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer voller Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Es sind ja nur zwei Verse, ich habe also noch eine Übersetzung und auch eine moderne, die Genfer Übersetzung, die das ein bisschen anders sagt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich will versuchen, in 4 Punkten auf diese beiden Verse aus dem Römerbrief einzugehen. Erstens, Gottesdienst ist nicht die Stunde in der Kirche oder in der Gemeinde. Eine Woche hat 168 Stunden. Wenn wir also jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen und er dauert 90 Minuten, dann wären das ein 112 unserer wöchentlichen Lebenszeit. Bei einer 40-Stunden-Woche ein 26 unserer Arbeitszeit. Das ist gar nicht so viel. Paulus fordert uns auf, dass wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, mit allem, was wir sind. Mit unseren Fähigkeiten, und zwar mit allen, mit unseren Gaben und mit unserer Zeit, dem, was wir haben. Das zu tun, das bedeutet Gottesdienst. Na, keine Angst, ich erwarte nicht, dass wir jetzt von Montags bis Sonntags, jeden Tag von morgens bis abends hier sitzen und einen Gottesdienst feiern. Aber in der Bibel wird das, was wir als Gottesdienst feiern, so gar nicht erwähnt. Gottesdienst bedeutet in der Bibel etwas anderes. Das Neue Testament spricht davon, dass sich Christen versammelten, um Gott zu loben, um zu lehren, zu beten und von Gottes Taten Zeugnis zu geben. Diese Versammlungen waren ein Teil des Lebens, des gottesdienstlichen Lebens, aber nicht der Gottesdienst selbst. Warum sollten wir das denn überhaupt tun? Ganz ehrlich, mit Haut und Haaren, mit allem drum und dran, mit allem, was ich bin und habe, als Oberstes Gott zu dienen, das löst zumindest bei mir nicht nur positive Gefühle aus. Da können schon mal Gedanken kommen, ja, was habe ich davon? Oder was bleibt denn dann noch für mich? Habe ich dann überhaupt noch selbst ein Leben, Entscheidungsfreiheit, Zeit für mich? Habe ich noch was vom Leben? Paulus beugt diesen Gedanken vor, indem er vorab die Erklärung für die Aufforderung gibt. Und das ist der zweite Punkt. Ein solcher Gottesdienst ist die Antwort auf Gottes Erbarmen. Gott hat uns Menschen erschaffen. Und in seiner Liebe hat er uns wunderbar gemacht. Gott hat uns Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgerüstet. Wir können denken. Wir können Zusammenhänge erkennen. Wir können miteinander lachen und weinen. Wir können mit anderen Mitgefühl haben. Wir können Dinge erfinden und bauen. Wir sind kreativ. Wir können unser Leben genießen. Ich könnte das ganz lange fortsetzen. Es gibt so viele Fähigkeiten, die wir haben. Der Mensch hat sich trotzdem gegen Gott gewandt. Und Gott hatte eigentlich gar keinen Grund mehr, sich weiter um den Menschen, also auch um dich und mich zu kümmern. Doch in seiner großen Liebe hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Er hat ihn für unsere Schuld kommen lassen, als kleines Kind. Er hat ihm all das auferlegt, was man so als Mensch erlebt. Und er ging so weit, dass er ihn sterben ließ, für unsere Schuld. Und durch Jesu Tod und die Auferstehung haben wir die Möglichkeit, jetzt und in Ewigkeit zu leben. Obwohl keiner von uns es verdient hat. Das ist Erbarmen. Das ist unverdiente Gnade. Und mit diesem unverdienten, neu geschenkten Leben dürfen, können und sollen wir Gott dienen. Jeden Augenblick. Und deswegen sagt Paulus, der Grund, warum ihr euer ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, ist die Antwort auf dieses Erbarmen Gottes. Doch was bedeutet das für uns? Das ist der dritte Punkt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt. Was sind denn die Maßstäbe der Welt? Leistung, Erfolg, Geld, Macht. Leistungsfähigkeit, das ist wichtig. Das ist in unserer Gesellschaft ganz besonders wichtig geworden. Menschen sollen funktionieren. Alter und Krankheit werden ganz schnell zur Last. Kinder, die etwas kosten, werden häufig als Belastung gesehen. Wenn ich manchmal mit jungen Kollegen spreche, die mir sagen, ich muss erst noch das machen und das und das und das, ein Kind kostet ja Geld und das ist mein Standard, dann erschrickt mich das. Noch schlimmer finde ich, wenn Kinder im Vorfeld kranke, die behinderte Kinder im Vorfeld aussortiert werden. Leistung ist angesagt. Und die können nicht leisten, die sind es nicht wert. Das ist auch im Alter oft so. Heute Morgen noch gelesen, wie man immer öfter darüber diskutiert, dass Menschen einen Ausweg aus diesem Leben finden. Exit, so heißt diese Sterbehilfe. Klinik da oder was immer das ist in der Schweiz. Exit, der Ausweg, der Ausgang. Leistung ist angesagt. Maßstäbe der Welt. Gemessen und bewertet wird häufig nach Erfolg und Geld. Schau mal, der hat es zu was gebracht. Wer Erfolg hat, der ist angesehen bei den Menschen. Wer Geld hat, der kann sich was leisten. Der hat's gut. Und wer Erfolg und Geld hat, hat auch Macht, kann über andere bestimmen. Gott hat uns nicht zugesagt, dass wir nach diesen Maßstäben Erfolg haben, dass wir Geld haben, dass wir reich sind, dass wir Macht haben. Das hat Gott uns nie versprochen. Er hat uns auch nicht versprochen, dass wir immer gesund sind und leistungsfähig. Mit diesen Maßstäben der Welt an Gott und die Sache mit dem Glauben heranzugehen, hat keinen Wert. Das geht nicht. Das reicht nicht. Das wäre ungefähr so, als wenn man versuchen würde, einen Elefanten mit einer Millimeter-Schieblehre zu messen oder ein Atom mit einem Meterstab zu messen. Das geht auch nicht, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht probiert. Also muss ich unser Maßstab verändern. Damit das geschieht, müssen wir lernen, in einer neuen Weise zu denken. Dadurch werden wir verändert und können beurteilen, was Gottes Wille ist. Ob das, was wir tun, Gott Freude bereitet. Paulus geht sogar so weit zu sagen, ob es vollkommen ist. Ein großer Irrtum ist es zu glauben, an dem Tag, an dem sich ein Mensch für ein Leben mit Gott entscheidet, ist er auch ganz genau so, wie Gott sich das vorstellt. Vollkommen verändert, Sünde spielt keine Rolle mehr. Der junge Christ weiß ganz genau, was gut und falsch ist. Und wenn diese Überzeugung dann auch noch gelehrt wird, ist also eine Spirale des Versagens nicht mehr aufzuhalten. Immer wieder zu sündigen kann dann wirklich zu einem ganz großen Problem werden. Wir Christen sind Sünder. Und ich kenne keinen Menschen, und ich schließe mich da ganz
fest mit ein, der, auch wenn er schon lange im Glauben steht, nicht trotzdem noch sündigt. Und Gott sei Dank ist Jesus für uns Sünder gestorben, nicht für Perfekte. Jesus hat uns durch sein Blut reingewaschen. Wenige verändern sich radikal, das kommt bestimmt vor. Aber alle müssen lernen, was Gott will und wie das Leben aussehen soll. Das Leben, das ein ständiger Gottesdienst ist. Aber wie kann das gehen? Das eine ist Gottes Wort lesen und hören. Die Bibel in die Hand nehmen, reinschauen, lesen, darauf achten, was da in mein Leben hineinspricht. Welche Erfahrungen die Menschen der Bibel gemacht haben. Die Zusagen, die Gott durch sein Wort gibt. Die Gebote, die Aussagen Jesu in den Evangelien, die Briefe im Neuen Testament und so weiter. Mit anderen Christen Gemeinschaft haben. Gott loben, singen und beten und auch sein Wort oder eine Predigt hören. Sich gegenseitig ermutigen, aber auch korrigieren. All das hilft uns zu begreifen, was Gott will, und unser Denken wird verändert. Und wenn unser Denken verändert wird, dann verändert sich auch unsere Haltung und unser Handeln. Ich will dafür ein Beispiel erzählen aus einem ganz anderen Gebiet. Vor vielen, vielen Jahren brachte ich Geschwister aus einer anderen Gemeinde zu Besuch in die Klinik oben, die Rhein-Mosel-Fachklinik. Sie besuchten da ihren Sohn und naja, als netter Mensch habe ich sie hingefahren, aber ich bin mit einem so unguten Gefühl da rein. Das war mir alles so unheimlich. Und psychiatrische Patienten, oder das war für mich wirklich ganz komisch. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, nie Kontakt damit gehabt und bin dem mit ganz großer Skepsis begegnet. Ich hätte mir damals nie vorstellen können, dass sich das mal ändert. Mittlerweile habe ich viel über solche Krankheitsbilder gelernt, viele Menschen kennengelernt, die betroffen sind. Und durch dieses Lernen und hat sich meine Haltung geändert und dadurch auch mein Handeln. Unser Part ist es, uns auf Gott einzulassen, mit der Bereitschaft, von ihm zu lernen, auf ihn zu hören und ihm ganz und uns ganz zur Verfügung zu stellen. Vierter Punkt, welche Auswirkungen hat das denn für unsere Mitmenschen? Wer von euch weiß noch, worüber Matthias letzte Woche gepredigt hat? Also, wenn ich jetzt nach vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen frage, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Mir geht vor allen Dingen darum zu sagen, wir gehen in einen Gottesdienst, wir hören uns eine Predigt an und kurze Zeit später haben wir alles oder das meiste davon vergessen. Macht es dann überhaupt Sinn, in die Gemeinde zu gehen, wenn wir doch so vergesslich sind? Und ich schließe mich da nicht auf, mir geht das genauso. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Der Enkel fragte seine Oma, die gerade in der Kirche war, Oma, worüber hat denn der Pfarrer gepredigt? Dann sagt die Oma, weiß ich nicht mehr. Und dann sagt der Enkel, warum gehst du denn dann in die Kirche? Und da zeigt die Oma auf einen Weidenkorb, der dreckig in der Ecke steht. Wenn ich den Korb nehme und unter den Wasserhahn halte, dann bleibt da kein Wasser drin. Aber der Korb, der ist anschließend sauber. Die Wirkung des Gottesdienstes ist ähnlich wie dieser Weidenkorb unter dem Wasserhahn. Es kommt nicht so sehr darauf an, was drin bleibt, sondern es kommt darauf an, dass sich bei mir etwas ändert. Mein Patenonkel, der war ja so ein Kleinbauer, der sagte des Öfteren das Sprichwort, der Erste, der es merkt, dass sich der Bauer bekehrt hat, ist das Vieh im Stall. Echter Gottesdienst hat Auswirkungen bis in die alltäglichste Arbeit hinein und wird zum Gottesdienst des Lebens. Und das hat sichtbar Konsequenzen. Wenn Gott dein Leben erneuert hat, dann hat das Auswirkungen bis in deine Sprache hinein, wie du über andere redest, welche Begriffe du verwendest. Gott Freude bereiten und schlecht über andere reden, passt nicht zusammen. Gott Freude bereiten und Verwendung von Schimpfwörtern, passt nicht zusammen. Wenn Gott dein Leben erneuert, hat das Auswirkungen bis in deine Familie hinein. Fehler werden vergeben und dich totgeschwiegen. Und es wird nicht nur darauf geschaut, was mir was nützt, sondern was allen etwas bringt. Gott möchte aus dem Club der kleinen Egoisten eine Gemeinschaft von Menschen machen, die ihr Leben miteinander teilen. Wenn Gott dein Leben erneuert, hat das auch Auswirkungen bis in die Schule und den Beruf hinein. In der Schule schreibe ich nicht vom Nachbarn ab. Im Beruf gehe ich ordentlich mit meinen Arbeitskollegen um, mache meine Arbeit gewissenhaft, auch wenn der Chef nicht hinguckt. Lass keine Dinge unbezahlt in der Tasche verschwinden. Ich habe im Gemeindebrief gelesen, dass Matthias und Jasmin nächstes Jahr nach Kambodscha in die Mission gehen. Sie werden dort Gott dienen und das machen sie komplett. Sie gehen ja ganz dahin. Da bleibt nichts hier mit ihrem ganzen Leben. Wir, die wir hier bleiben, dürfen, können und sollen Gott hier dienen. Komplett. In jeder Lebenslage. Gott ist kein Gott nur für eine Stunde oder anderthalb am Sonntagmorgen. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Dazu fordert Paulus uns auf. Dazu will ich euch heute Morgen ermutigen. Nicht als Voraussetzung, sondern als Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes. Amen.